Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Eigentlich mit dem Menschen, der diesen Podcast überhaupt ermöglicht hat. Der Godfather of the Marketing Plattform OMR. Herzlich willkommen, Philipp Westermeier.
Hallo Erik, mal wieder. Ja. Danke, dass du bei uns vorbeigekommen bist.
Ja, das war spontan. Toll, dass du Zeit hast. Es ist im Grunde, wir wollen über zwei Themen sprechen. Zum einen, du bist ja nicht nur eine Plattform, eine personifizierte, sondern du sprichst mit vielen sehr, sehr schlauen Menschen, bist selbst ein sehr, sehr schlauer Mensch. Es ist OMR, Ramp-Up-Phase. Ja. Und du hast dich auch viel mit dem Thema Predictions auseinandergesetzt. Wir sind zwar jetzt irgendwie schon Mitte Januar, aber ich weiß, dass nach den Predictions im Grunde State of the German Internet kommt.
Das ist eigentlich ganz lustig. Ne? Also ja. Es gibt ja mittlerweile in dieser ganzen digitalen Medienwelt so Prediction Season. Also ja. So von Dezember bis Januar ist mir aufgefallen, dann machen alle ihre Vorhersagen. Also alle Tech-Analysten, alle Erklärbären, alle Menschen, die so ein bisschen dazu kommunizieren, machen halt Predictions. Und in der Tat, wir sind gerade am Ende der Prediction Season und am Anfang, zumindest aus unserer internen Sicht, der OMR Hochlauf Season.
Ja, ja, die und im Grunde eine riesen Verwertungskette, also wie gesagt, aus Predictions State of the German Internet. State of the German Internet, da denke ich immer noch an Mary Meeker, das Original. Auch schon 25 Jahre alt, glaube ich. Also nicht sie, sondern ihre Predictions. Nicht ihre Predictions, ihr State of.
Ja. Hat sie aber damals schon, als es noch gar nicht so bekannt war, allen richtig zu einer Brand mitgemacht mit dieser Präsentation und hat uns damals, also mich, du weißt ja noch, ich glaube, wir sprachen auch damals, als es so ungefähr losging, bei uns, dass wir es zum ersten Mal gemacht haben, vor jetzt auch 7, 8 Jahren oder so, hat mich das mit inspiriert, zu sagen, okay, sowas müsste doch eigentlich auch bei uns stattfinden und wir könnten doch auch sozusagen selber versuchen, das Eintrittsgeld der Besucher zu rechtfertigen in der eigenen Präsentation. So, das war so Mary Meeker für Deutschland.
Ja, ja, finde ich auch richtig gut. Beim Thema Prediction, gerade so im Digital-Marketing-Space, verbinde ich das immer noch mit Scott Galloway.
Bin ich da der Einzige? Auch, ja, auch. Also ich meine, der nimmt ja mittlerweile sogar Eintritt für seine Predictions, also wenn man da digital teilnehmen möchte.
Eintritt und früher das Subscriptions genommen hier. L2 war ja ein reines Subscription-Modell.
Ja, genau. Genau, also der ist da wirklich auch einer der, diese ganze Monetarisierungs-, also bei Remika war es ja umsonst, damit wurde sie dann ihre Brand gebaut, bei Scott mittlerweile ist es, glaube ich, auch Teil des Geschäftsmodells. Aber ich finde, der hat auch immer interessante Predictions, ist echt immer guter Content, ob das alles stimmt oder jetzt alles total neu ist, aber also ich hab's all die Jahre dann doch immer gerne konsumiert und versucht irgendwie gratis zu bekommen.
Wie alles, also ob stimmt, ich meine, die machen ja alle, also das machst du ja, also hast du jetzt hier irgendwie gerade mit Pip in deiner vorletzten OMR-Folge ja auch gemacht, dass du sozusagen auch eine Nachbereitung gibt, das finde ich ja sehr, sehr fair, was geklappt hat. Sollte man sich viele Analystenhäuser, die jetzt zum Beispiel mit Aktien sich auseinandersetzen, die vergessen das immer wieder. So, und Scott Galloway macht das ja auch mit seiner Nachbereitung.
Wenn
du sagst, ob das alles immer neu ist, meinst du, Scott schreibt ab?
Nee, also nur jetzt.
Meinst du, der schreibt Thesen auch ab?
Das ist in diesen Tagen echt, also so, mittlerweile ist ja so Plagiatism ein globales Thema. Haben wir mal, hat Deutschland vielleicht sogar angefangen mit. Also, weiß nicht, mir ist das erste.
Der kommt ja jetzt auch aufs Festival, ne?
Herr Gutenberg, ja.
Guck mal, wir haben keinen Namen genannt.
Nein, aber der war auch schon im Podcast. Ich muss doch sagen, also ich habe jetzt trotz all dem einen gewissen, also hat der eine Relevanz und ist auch interessant. Also, und wie man jetzt feststellt, war er nur der Erste, aber lange nicht der Einzige, der bei dem dieses Thema irgendwie da ist. Ob das jetzt alles stimmt oder wie problematisch ist, da bin ich kein Akademiker, hab mich raus. Aber fand ich interessant zu sehen, dass diese Themen, die wir jetzt hier schon vor ein paar Jahren verhandelt haben, also rund um Herrn Gutenberg und Co., jetzt auf einmal da in den USA ein ganz großes Thema sind. Also da waren wir zumindest Pionier.
Ja, klar.
Also vielleicht, zumindest meine Wahrnehmung.
Ich glaub's nicht. Egal, anderes Thema jetzt gerade bei Prediction ist und auch so nochmal gewisse Doppelungen. Es gibt ja auch das Phänomen der Parallelschöpfung. Ne? Also manche Sachen sind doch offensichtlich, dass jetzt alle über was ich
das
bei Börsengängen über Thema.
AI. Also okay, ja, also braucht jetzt keiner eine Prediction machen, dass irgendwie AI noch eine etwas größere Rolle spielt. Wobei ehrlicherweise finde ich, haben jetzt auch einige, dann ist ja auch dann erwartbar das Thema AI anders konnotiert und sagen einfach nur, um der Diskussion halber, um irgendwie ihren Prediction besonderes Gewicht zu verleihen. Also dieses Jahr jetzt AI kommt wieder auf den Boden, weil alle werden ernüchtert sein und das viele Geld wird noch nicht sich als gerechtfertigt erweisen, dass da rein investiert wurde. Also auch das ist jetzt ja gar nicht so überraschend. Wie auch immer, was ich glaube ich eigentlich meine, was jetzt nicht neu ist, dass jetzt irgendjemand in seinen Predictions die Vokabel AI aufgreift und ich kann es eigentlich nie mehr hören. Weil
ich verstehe. Ich würde, wenn du einverstanden bist, als kurze Agenda, gerne mit dir nochmal weiter über Prediction und so ein bisschen möchte ich dir was aus der Nase rauslocken, was so der State of the German Internet angeht, ohne dass du dich natürlich festlegen musst. Ist ja noch, sind ja noch im Grunde, also kann man gleich mal sagen, Festival 7. und 8. Mai. Mhm. Wir nehmen das heute am 15. Januar auf. Aber ich würde gerne mit dir über das Festival sprechen. So im ersten Block und im zweiten über so mal die Prediction und State of wenn du einverstanden bist. Ja, ne?
Natürlich.
So, letzte Woche habt ihr den Knaller rausgehauen. Ich glaube, das ist gehört mit zu eurer Kommunikationsstrategie, dass praktisch jedes Speaker-Announcement über die sozialen Medien, und ich weiß nicht, was ihr sonst noch alles macht, ich sehe es halt nur mit den sozialen Medien, ausballert. Und das sind ja auch tatsächlich Nachrichten. Und bei uns hat man sofort, bei uns heißt es also mal im Freundes- und Bekanntenkreis, also in meiner Bubble, geht auch sofort eine Diskussion los. bei jeder Speakerin oder jedem Speaker geht eine Diskussion aus, ob das gut ist oder schlecht. Also es polarisiert ja auch. Sag mal, wer ist nochmal die Dame, die letzte Woche angekündigt hast?
Du meinst, also Kim Kardashian, klar, war jetzt diese Woche schon auch uns bewusst, dass das ein größeres Announcement ist. Wir haben es auch, kann ich ja sagen, bewusst jetzt nicht alleine, sondern dann auch den Scott Galloway mit angekündigt und den Carsten Curl von Sportradar, also ein deutscher Digitalmilliardär. Gibt es gar nicht so viele davon. Haben auch, glaube ich, viele nicht am Zettel. Sportradar, wie groß diese Firma ist, die so Daten bereitstellt von Live-Sport-Events weltweit. Ist Michael Jordan investiert und so weiter. Also großes Ding. Und Scott Galloway, wir sprachen gerade schon über ihn. Also auch war jetzt in diesem sogenannten Speaker-Drop mit drin, aber natürlich, Kim Kardashian war mir schon transparent, dass das wahrscheinlich die noch wahrnehmbar stärkere Ankündigung sein würde. Und also erstmal bin ich sehr happy, dass es geklappt hat, weil das ist jetzt nicht eine Mail, ein Anruf, sondern es ist natürlich eine größere, ein Act, so jemanden zu bekommen. Ich glaube, jedem ist irgendwie klar, der so ein bisschen sich da hineinversetzt, dass eine Person wie die jetzt nicht das tun müsste. Oder auch nicht wegen eines Honorars kommt, dass wir uns jetzt irgendwie maximal unter Aufbringung aller Kräfte leisten können. Das wird immer noch zu wenig sein für das, was die ja in ihrem normalen Leben schon verdient hat oder verdienen könnte. Das heißt, es ist, glaube ich, das wird man mir hoffentlich glauben, eine Plattformleistung, dass so jemand überhaupt davon zu überzeugen, zu OMR nach Hamburg, Germany zu kommen, was noch nicht auf deren normaler Reiseroute liegt. Ne? So. Ja. Und deswegen ist das für mich so ein bisschen so eine erfolgreiche Due Diligence wurde da gemacht auf OMR aus den USA von Leuten, die sich mit sowas auskennen und die haben dann aus der Ferne scheinbar entschieden, das passt, das Gesamtpaket. Und das ist erstmal cool.
Ja, ich finde das auch cool. Also wenngleich das natürlich polarisiert.
Ja.
Also auch bei mir, ich habe da so zwei Herzen in meiner Brust.
Sag mal ganz offen, was ist das sozusagen gegenteilige Herz?
Die Diskussion um Kim Kardashian hat sofort so eine Art Review auf die 2023er OMR getriggert. Sofort. Und ist jedes Mal, also gerade in meiner Bubble sind natürlich auch viele dabei, die schon, für die das alles nicht mehr die erste OMR ist, sondern die meisten sind irgendwie seit der 12 oder seit der 13er OMR irgendwie mit dabei. Und deshalb ist das natürlich brutal gefärbt. Und wir, also in meiner Bubble, freuen sich alle über sowas wie Scott Galloway, aber auch sowas wie Gary Vaynerchuk und so, ne, ohne jetzt sentimental werden zu müssen. Aber wir haben uns immer so ein bisschen in der Diskussion immer gefragt, wer sind eigentlich die Vaynerchuks und die Galloways der jetzigen Zeit.
Es gibt nicht viele.
Nur um das abzuschließen, so, und dann haben wir viele gesagt, dass, also das ging mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen, dass die letzte OMR am Ende, ich hatte ja das Vergnügen, praktisch 4,5 Stunden lang an einem Ort sitzen zu dürfen, da auf dieser Barbühne.
Ja, ja.
Und ich habe noch nie so viel über Tennis gehört.
Also, du meinst jetzt Serena Williams, Boris Becker, ja. Okay.
Ja, genau. Unser Werbepartner für diese Folge ist Amazon Ads. Amazon Ads wird im Frühjahr 2024 Prime Video Ads in Deutschland einführen.
Das bedeutet nicht nur Premium-Content, sondern auch Prime-Results. Prime Video wird voraussichtlich in vielen Ländern, in denen es verfügbar ist, einer der größten werbeunterstützten Premium-Streaming-Services sein. Damit wird Amazon Ads eine Plattform schaffen, auf der eure Markenbotschaften vor einem besonders breiten und engagierten Publikum präsentiert werden können. Die geschätzte monatliche werbeunterstützte Reichweite wird bei mehreren Millionen liegen. Und die Verbindung zwischen Content und Commerce ist stark. 79% der deutschen Prime-Video-Haushalte haben im letzten Monat bei Amazon eingekauft. Trefft eure Zielgruppe also genau da, wo sie sich am liebsten aufhält. Die Zukunft der TV-Werbung liegt im Streaming-TV. Gut zu wissen, dank der fortschrittlichen Amazon AdTech-Lösung könnt ihr sicher gehen, messbare Resultate zu erzielen. Mehr erfahrt ihr unter advertising.amazon.com. Werbung Ende.
Der Tennisblock, der war halt schon verhältnismäßig lang und da dachte ich auch, Mensch, Sigmar, was hast du denn eigentlich falsch gemacht, dass du jetzt anderthalb Stunden so, wobei ich die unternehmerische Leistung gerade von Serena Williams total interessant fand, aber der Nostalgiker in mir hat dann gesagt, es wäre jetzt auch nicht doof, nochmal einen Ben Edelmann zu hören.
Das stimmt.
So, und das hat Kim genauso wieder getriggert.
Aber man muss ja sagen, das ist schon...
Also, die ist ein viel besseres Phänomen. Also klar, das ist jetzt dichter am Kern. Also auch wie ihr es verpackt und verkauft. Also ich kann jedem nur empfehlen, auf die OMR-Seite zu gehen und praktisch den Langtext zu Kim Kardashian. Und dann waren auch viele Sachen, die ich nicht wusste. Also das ist auch nicht schwer, aber und die mich schwer beeindruckt haben. Obwohl ich, glaube ich, schon ganz okayes Grundlagenwissen hatte. So, und was ich nur sagen will... Das polarisiert. Und Kim Kardashian ist jetzt aus meiner Sicht absolut auf der Habenseite. Ich finde das auch gut. Ich bin aber auch froh, genauso wie du sagst, dass es halt nicht nur Kim Kardashian sind. Und manchmal, ehrlich gesagt, wird mein Vorurteil auch widerlegt. Also so ging mir das zum Beispiel vor 2 Jahren mit Ashton Kutcher. Mhm. So da dachte ich, oh hey, so ein hübscher
Hollywood Boy.
Ich wusste, dass der einen ganz coolen Fonds hat. Mhm. Aber der hat mich darüber hinaus, obwohl ich schon wusste, dass das ein absolut guter Fondsmanager ist und auch viele Leute, die ich kenne, die eine Beteiligung von ihm haben, so gerade in der Berliner Szene, reden wirklich gut von dem. Mhm. So, das hat man ja auch nicht oft. Und auf der Bühne hat er mich noch mehr überzeugt. Mhm. Und das ist nicht oft vorgekommen.
Also ich meine, am Ende...
Und Entschuldigung, Quentin Tarantino fand ich nicht gut. Obwohl ich ein Tarantino-Fan seiner Filme bin. Aber auf der Bühne fand ich den...
Also ich meine, was wir natürlich jetzt versuchen generell, was ist jetzt so unser Wunsch, ist unser Ziel, ist eine große Bandbreite darzustellen. Also wir sagen, da sind jetzt irgendwie 750 Referenten und wir versuchen sowohl das popkulturelle Element des Marketings, als auch das technische, als auch das quantitative, als auch das gesellschaftlich relevante, alles irgendwie abzubilden. Da gibt's, du kannst da unter Marketing oder Digital Marketing, unter Digital Business mittlerweile so viel drunter fassen, unter diese Klammer. Mhm. Und das versuchen wir zu machen. Und natürlich in der Zeit, als wir angefangen haben, in den ersten Jahren, da hatten wir nur eine Bühne, da war die Klammer halt auch viel kleiner. Da gab es halt nur, ich weiß noch, das Event, da war wirklich das Allergrößte, dass Florian Heinemann kam. Mhm. Und es ist immer noch für mich...
immer noch ein großes.
Es ist für mich immer noch persönlich. Ich freue mich wirklich sehr und ich höre nach wie vor seine Podcasts bei uns, offensichtlich aber auch die, wenn er bei Manti Heinemann, bei Alex Graf ist oder woanders ist. Mhm. Also es ist nach wie vor groß, aber natürlich muss man sich etwas weiterentwickeln und braucht man eine dann auch eine andere Gruppe an Leuten. Und ich glaube, meine Hoffnung ist, dass man die Ben Edelmanns weiterhin findet, nur es gibt jetzt halt noch was anderes dabei. Ja. Und jeder muss sich halt sozusagen seine eigene OMR-Reise, wenn man das so will, durch die 2 Tage jetzt selber konfigurieren und sagen, okay, guck mal, am Anfang gehe ich dahin, dann gehe ich dorthin, dann nehme ich an dem Abendessen teil, am nächsten Tag setze ich mich mal eine Weile vor die Bühne, dann gehe ich in die Masterclass, dann gehe ich mal da am Stand vorbei. So, jeder erlebt das Event jetzt sehr einmalig. Also für jeden, der da kommt, der erlebt es irgendwie anders, er hat andere Touchpoints mit Speakern, und andere sich das anders konfiguriert, seine eigene Reise durch die Tage. Früher war das so, da gab es eine Bühne und haben alle genau das Gleiche erlebt. Weil man ging natürlich in denselben Eingang rein und saß dann vor derselben Bühne und dann ging man nach Hause und hatte eine gleiche Erfahrung. Und dieser Switch von es ist sozusagen für alle gleich hinzu, es ist für jeden unterschiedlich. Das ist, macht man sich häufig gar nicht so klar, wie schwierig das ist in der Kuration und was es auch am Ende für die Feedback-Auswertung bedeutet. Ne? Dass ich teilweise auch Sachen lese und denke, okay, aber wenn dich das nicht interessiert, warum bist du dann nicht in der Nachbarhalle gewesen, wo das gelaufen wäre? Oder warum machst du nicht das? Denn wir versuchen schon, für alle was anzubieten.
Ja, da muss man sagen, das ist ja jetzt auch nicht mehr, also das ist mir selbst klar, obwohl ich, wie schon gesagt habe, durchaus auch Nostalgiker sein kann.
Ja, bin ich selber
auch. Das ist ja auch echt cool, das ist halt nicht mehr Online-Marketing-Rockstars in der großen Freiheit, sondern das ist jetzt, so wie ihr selbst sagt, ne, das Festival für das digitale Universum, und es ist ja natürlich auch nicht nur groß, vielfältig, aber vor allen Dingen auch international. Das ist, muss man ja auch mal sagen. Und das ist auch gut so. Ne? So schön das war, damals über Attributionsmodelle reden zu können auf der Hauptbühne. Und damals war nochmal die Fast-Expo im Keller.
Ja, ich meine,
da musste man echt schon mutig sein, in diesen Kaiserkeller runterzugehen. Das ist, glaube ich, vielen ist nicht bewusst, wie vielfältig dieses Festival ist, von den Masterclasses, der Fachlichkeit und das Spektrum, wie du es schon sagst, von popkulturell über gesellschaftlich. Und auch die Nachhaltigkeitsthemen haben ja im letzten Jahr eine Bühne gekriegt und in diesem Jahr ja anscheinend auch wieder.
Ja, also wir versuchen natürlich, da alles richtig zu machen, und klingt einem natürlich nie, hört man das schon in Anfang des Satzes raus, wer versucht alles richtig zu machen, macht dann kann es per se nicht allen recht machen und so. Und es ist echt schwer geworden, das alles so sauber hinzubekommen, und dennoch kann ich auch mit der ganzen Kritik natürlich gut umgehen, und irgendwo ist auch eine Anerkennung, dass überhaupt über uns diskutiert wird. Aber bei so ein paar Sachen habe ich auch bewusst vorher Leute gefragt und gesagt, Mensch, also wir könnten jetzt vielleicht diese Kim Kardashian hier nach Hamburg bekommen. Mhm. Und die meisten haben wirklich gesagt, ey, das macht ja sonst keiner in Deutschland. Die taucht ja sonst hier eigentlich gar nicht auf. Sozusagen schon gar nicht für jedermann oder für sehr viele in der Breite in unserer Szene zugänglich. Und das hat mich am Ende auch bewogen zu sagen, okay, das stimmt, dann machen wir das jetzt.
Ja,
trotzdem gibt es natürlich andere, das lese ich ja auch immer so quer, da kriege ich das auch mal geschickt, wo Leute sagen, also die OMR ist absolut moralisch bankrott, jetzt kommt da Kim Kardashian. Dann sage ich, okay, so kann man es auch sehen. Auf der anderen Seite kann man jetzt auch sagen, das ist eine sehr, sehr relevante Person in der Businesswelt heutzutage, oder die Mechanismen, die sie da anwendet, sind sehr relevant. Die kann man jetzt ja mal live erleben und gucken, was man sich da für ein Urteil bilden möchte. Und das ist doch eigentlich ein Mehrwert, weil das kannst du sonst nicht. Und das wird dann auch nicht, das wird, ich will mich gar nicht beklagen, aber es wird halt nicht gewürdigt. Das ist, wir sind nicht irgendwie, haben nicht irgendwelche Gelder, sondern wir versuchen das selber möglich zu machen, dass solche Leute nach Deutschland kommen. Ich glaube, das ist interessant. Aber es wird halt nicht überall geteilt. Wir machen diese Entscheidung, mache ich ja nicht alleine, und wir versuchen das abzustimmen, fragen viele Leute, und da ist schon viel dahinter. Aber trotzdem stelle ich halt fest, die Relevanz ist da, die breite Akzeptanz auch, aber trotzdem gibt es immer wieder auch Kritik daran. Und das ist, damit muss man dann auch umgehen lernen.
Du nimmst aber auch Kritik, die immer sehr zu Herzen, ne? Also ich kenne wenig Menschen, die noch so viel, also du bist ja in allen Details drin, du nimmst dir das zu Herzen, du liest diese Dinge, also du diskutierst mit den Leuten. Dir ist ja durchaus auch klar, dass das ja auch immer noch mal ein sehr, sehr, also die Kritik ja oft auch was sehr, sehr Deutsches hat, wenn ich das so sagen darf. Ne? Also auch das Grumgenöle mit den Ticketpreisen. Ich will jetzt, also wenn es dir nicht kein Bedürfnis ist, ich will jetzt nicht die Ticketpreisdiskussion, weil man kann ja mal sagen, irgendwie das normale Ticket
499 Euro. Es gibt nur ein Ticket, 499 Euro, es gibt kein Late Bird,
kein
irgendwas.
Man kann auch die Financial Forward, das Kombipaket mit Financial Forward. Ne?
Okay.
So, bevor es hier Ärger gibt intern, dass du das schöne Parallel...
Also okay, aber es gibt nur einen, also für klassische OMR gibt es nur ein Ticket. Und auch das ist natürlich so... Viele andere Events arbeiten.
Was hätte der Web-Summit gekostet?
Ein Vielfaches. Ja. Abhängig dann davon, wann du genau gebucht hast. Wenn du dann in der Kalenderwoche warst, dann hast du noch diesen Preis. Mhm. Also es ist extrem, sagen wir mal so, gemacht nach dem Motto, da wird wirklich die maximale Zahlungsbereitschaft irgendwie rausgeholt. Mhm. Und wir machen das nicht. Wir sagen, okay, es kostet 499 Euro. Das ist für das Angebot, glaube ich, also es gibt kein Event, das günstiger ist, das ähnliche Bandbreite an Speakern und so liefert und Networking-Möglichkeiten und Lernmöglichkeiten, allem, was wir da versuchen.
Ja.
Deswegen, also ja, man kann sagen, es ist natürlich im Vergleich zu jetzt Lebensmitteln oder Bekleidung ist es viel Geld, aber es ist für das Produkt, was wir da verkaufen, nicht viel Geld.
Ist das, weißt du, wie viele das wirklich aus privater Tasche kaufen?
Wenige.
Wollte ich sagen. Also, kennst du ein Business-Event, was jetzt nicht eine reine Verkaufsshow ist, das unter 500 Euro zu haben ist für zwei Tage?
Ich wüsste nicht, ne?
Ich weiß jetzt auch nicht, aber.
Ich meine, wir gucken ja auch so oft diese digitale Events in Deutschland. Die sind auch alle anders gebaut, aber auch ein DLD, der jetzt ja gerade lief, kurz bevor wir uns treffen. Da Ticket nur auf Einladung, Anfrage und dann zahlst DLD. Du dann halt irgendwie tausende Euro.
DLD ist ja auch nochmal, also ich will ja niemandem was unterstellen, aber es gibt ja eine große, also ist eine Veranstaltung eines Medienhauses. Da könnte man sich ja vorstellen, dass es durchaus Synergieeffekte gibt zwischen Medienhaus, Anzeigenkunden dieses Medienhauses. Das ist ja ein anderer Schnack. Ganz kurz nochmal zu dem Thema, weil du es so andeutest, ihr kriegt keine Subvention. Kriegen denn andere Konferenzen in Deutschland Subventionen?
Nee, in Deutschland nicht. Also weiß ich nicht. Ich glaube, in München bei der Bits & Pretzels, da ist mittlerweile die Messe mit beteiligt, meine ich, dass es so ist.
Die Messe gehört der Stadt?
Genau. Das ist ja in Deutschland immer so, dass die Messegesellschaften gönnen Städten. Aber sagen wir mal, so ein Web-Summit, was in Europa sicherlich unser klarster mit Bewerber um die Aussteller oder so ist, die kriegen da sehr viel Geld von der Stadt Lissabon und von dem Land Portugal. Ich
die ziehen weiß nicht ja alle genau. drei oder die sind in der Vergangenheit ja auch alle paar Jahre umgezogen.
Ne? Ja, ziehen um, haben sie hingezogen, aber da reden wir wirklich über Multimillionen im Jahr. Und es gibt natürlich auch andere, wie du schon sagst, Erlösmodelle, wo dann halt einen Verlag Werbekunden einlädt und dann noch ein bisschen Tickets on top verkauft oder so. Bei uns ist ja das Kernmodell ist halt diese Tickets verkaufen. Und das ist.
Sponsor nimmst du auch, ne? Also genau. Aussteller und so, aber die verstehe ich. Hast du das gemerkt, dass um den Web-Summit gab es ja gerade aufgrund des so mal ein paar, wie soll man das sagen, aus meiner Sicht sehr unglücklich ist noch untertrieben, also sehr, sehr schwierigen Aussagen von Paddy Cosgrave, gab es ja einen großen Rückzug von mindestens Sponsoren. Hast du das gespürt?
Also wir spüren das sogar noch fast eher auf der Speaker-Seite. Auf der Ausstellerseite ist es für uns nicht so gut zuordnenbar. Also es melden sich halt Firmen, haben Budgets, warum die jetzt größer oder kleiner sind. Wir haben dann auch viele ohnehin ähnliche Aussteller. Deswegen ist das nicht einfach zu sagen. Aber auf der Speaker-Seite, also ich hatte mal mit Block zum Beispiel, das ist ja die Firma jetzt von Jack Dorsey gesprochen. Die sagten, hatten da ursprünglich einen Auftritt geplant, der konnte nicht stattfinden. Jetzt überlegen sie ein anderes Outlet dafür zu finden. So, jetzt sind wir uns noch nicht am Ende einig mit Jack Dorsey, aber vielleicht wird es ja dazu kommen. Dann wäre das zum Beispiel so eine offensichtlich nehme ich das dann so als.
Sag mal, wenn ich jetzt der Westermeier wäre und das dein Podcast wäre, du stellst ja auch gerne mal so Fragen, die schon manche fast als indiskret empfinden würden. Aber so eine Kim Kardashian. Du sagst ja, die kommt auch, weil sie eine ordentliche Due Diligence gemacht hat, dass sie hier eine ordentliche Veranstaltung sagt, dass sich das auch lohnt, hier nach Hamburg zu kommen. Aber so mal so, muss jetzt keine exakten Zahlen nennen, aber so im Ballpark, was muss man denn da so hinlotzen, damit so eine Kim Kardashian den Weg in die Lagerstraße findet?
Also es ist ein Gesamtpaket, das auch darin besteht, dass die erstmal anreist. Ne, die kommt jetzt hier jetzt auch nicht mit der Lufthansa-Maschine angeflogen aus L.A. mit Umsteigen in Frankfurt oder so. Das passiert so nicht. Das macht die generell nicht. Und auch bei uns nicht. Und dann sind so Reisen schon sehr teuer. Und dann kommt die auch nicht alleine, sondern mit
Entourage.
Und das müssen wir natürlich erstmal alles bedienen. Und ansonsten habe ich halt immer irgendwo gehört oder gelesen, das kann man nachgoogeln, dass die so Größenordnung 400.000, 500.000 Euro bekommt für einen Instagram-Post, für einen Post. Und da kann ich nur sagen, da müsste sie bei uns nicht oft posten, ganz wenig posten.
Einmal.
Wahrscheinlich so, ja.
Ja, okay. Und dann nochmal, ist nicht genau, dann vermutlich nochmal 20% Reisekosten.
Und dann müsste sie noch.
Von diesem einen Post.
Also ich also das ist.
Also unter so, 1,5 Millionen?
Ich kann das nicht sagen. Also wir haben da.
Du fragst immer besser. Du kriegst aus. Wie kriegst du?
Ich schätze dann selber und dann hoffe ich, dass derjenige zu der Schätzung was sagt. Aber hier ist das Problem. Es gibt einfach.
Ich schätze 700.000.
Ja, also ich kann das nicht sagen.
Findest du, dass ich ein guter Schätzer bin so im Allgemeinen?
Also ich habe von dir schon sehr gute Schätzungen. Ich habe von dir auch schon sehr überraschende Schätzungen, die dann. Ja. Ich dachte, Mensch, da hatte Erik auch gar keine Ahnung davon. Ja. Also
Okay, ich gebe so leicht, gebe ich nicht. Also, aber ich kann mir vorstellen, also es ist auf jeden Fall eine ernsthafte Summe. Und klar, ist das unternehmerische Risiko ist aber ja vermutlich nicht so gering. Du hast mir früher erzählt, dass es so eine Art Wanderzirkus gibt. Also du hast mir nicht früher erzählt, du hast mir jetzt damals erzählt, dass es früher einen Wanderzirkus gab. Der fing mit, glaube ich, mit Davos an, ist zum DLD weitergegangen. Dann war Mobile World Congress in Barcelona und dann kam lange nichts und dann kam OMR. Ne? Damals war ja OMR noch eher so im Februar.
Ja, stimmt. So. Das gab es mal. Also das vor allen Dingen, ich glaube, der Zusammenhang zwischen DLD und Web und Davos, ne, da sind dann die Leute erst zum DLD gegangen, dann nach Davos weitergefahren und dann irgendwie noch nach Barcelona zum World Congress und dann haben wir auch noch jemanden davon vielleicht bekommen können, also Amerikaner im Wesentlichen damals. Genau. So, ne? Ich glaube, das gibt's nicht mehr so in der Form. Also der Termin vom DLD hat sich verändert oder das liegt nicht mehr so bündig mit Davos. Wir sind jetzt im Mai gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, wie groß der Mobile World Congress so ist. Ich weiß
auch nicht. Gibt's den überhaupt noch? Ja, klar,
gibt's den noch. Aber
groß ist der nicht. Ja, okay. Wenn jetzt auf einmal so ein Speaker verhindert ist und nur noch per Satelliten- oder Skype-Schaltung reinkommt, das hat's ja auch schon gegeben.
Hat's auch schon gegeben.
Was machst du dann? Kriegst dann Geld zurück?
Also da einigt man sich. Also das ist, glaube ich, also im Falle von Scott Galloway schon zweimal so gewesen. Der war auch, glaube ich, zweimal da über die Jahre. Der war auch zweimal remote da. Der kommt jetzt wieder, jetzt geplant natürlich in echt.
Im Mai gibt es auch weniger Schneestürme.
Genau. Also ich gehe so, zeigt ja, wir, also wie man das hier, wie du
meinst,
man
einigt
sich, ne? Spricht darüber, sagt, ja. Mensch, ist ja schade und dann findet man eine Lösung. Also ich habe mit Leuten eigentlich keinen Stress wegen sowas.
Ich weiß nicht, wie gut du schläfst, ich habe so eine Ahnung, aber wenn du jetzt so überlegst, was schiefgehen könnte und was vielleicht so im Nachhinein, was du 2023 irgendwie optimierungswürdig fandst, worüber denkst du denn da? Schläfst du gut?
Ja, schon. Ich glaube, mehr Sorgen machen mir die Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Also ein Krieg, ja? Also oder eine Pandemie oder solche Sachen, eine Flüchtlingswelle, also wirklich die großen, ganz gravierenden Sachen für die gesamte Welt oder Gesellschaft, die treffen uns ja mittlerweile auch. Oder was heißt mittlerweile, hätten uns immer, aber jetzt in den letzten Jahren haben sie uns stark betroffen, dass wir das Event gar nicht durchführen konnten wegen der Pandemie oder dass dann halt einfach sich da Dinge geändert haben. Die Sachen, die wir im Griff haben, da mache ich mir nicht so viel Gedanken drüber. Das ist, mittlerweile sind wir ja wirklich so ein professionell aufgestelltes Team. Also aus Vergleich zu der Zeit, von der du gerade gesprochen hast, den guten alten Zeiten, als es gerade losging, wo wenige Leute, die eigentlich andere Jobs hatten, das irgendwie selber zusammengebaut haben und Jasper Ramm, Christian Bützer, ich da irgendwie in Hallen lagen nachts und da irgendwas rumgemacht haben. Das ist jetzt ja auch vorbei. Also
ich habe mir bis vor wenigen Jahren auch Sorgen gemacht, dass du irgendwie einfach kollabieren könntest. Und teilweise ja auch, also du warst ja teilweise auch echt, also hast du ja immer super abgeliefert, aber du warst ja manchmal auch schon ganz schön an den Grenzen deiner Kräfte.
Aber das war Kräfte. Halt auch, weil sehr viel selber noch handgemacht war. Und das ist, ich hoffe, dass nach wie vor die Dinge mit sehr viel Leidenschaft und Liebe gemacht werden, aber jetzt auch unterstützt und angeleitet von einem Team, das nichts anderes macht, als Events seit Jahren, auch andere Groß-Events und jetzt bei uns seit Jahren auch nur unseres und mit einem Jahr Vorlauf und Nachlauf. Also da sollte eigentlich jetzt weniger schief gehen. Natürlich, letztes Jahr gab es immer noch Sachen, im Jahr 22 gab es noch ein paar mehr Sachen, da war das auch gerade nach zwei Jahren oder Pandemiepause wieder ein bisschen schwieriger auch zu planen. Ich glaube, wir werden das gut machen.
Wachstumsgrenzen für jetzt auch 25, 26, immer noch die Hotels, die Größen der Hallen oder was ist so, das ist so die Überleitung zu Predictions. Wie geht's denn mit OMR? Ist jetzt schwer, bevor OMR 24 stattgefunden hat, aber für die, die noch nicht da waren, also man kann ja nur sagen, rechtzeitig nicht nur Tickets, sondern auch Hotels organisieren,
dass
es nicht schon zu spät ist.
Also so ein bisschen ist es natürlich schon die Aufgabe, für die wir haben, jetzt im Mai oder in den nächsten Monaten den Leuten zu erklären, deswegen, ich mach's auch gerne mal hier, dass man bei Booking oder bei HRS nicht nur Hamburg eingeben muss, sondern man kann auch aus Lüneburg, aus Lübeck, aus Elmshorn, Pinneberg, da gibt es überall Hotels, sogar Bremen oder so.
Hannover. Sind,
ja, ist das dann schon ein bisschen weiter, aber kann man übernachten, morgens reinpendeln. Ja. Innerhalb von einer Stunde ist man dann da. Oder von einer halben oder im Falle von
Lüneburg. Man kann vom Bahnhof zu euch laufen. Ne?
Das genau, genau. Du kommst dann ins Samtor an und kannst dann sogar quasi in die Messe reinlaufen. Das heißt, die Anreise im Vergleich zu anderen Messen, wo du, sagen wir mal in Berlin, wenn du da irgendwo im Osten übernachtest und musst dann zur Messe da irgendwie raus in Westen, dahinter Spandau da, da bist du auch eine Stunde unterwegs. Und das kannst du wirklich aufgrund der Lage der Messe in Hamburg direkt am Bahnhof, am Dammtor, kannst du auch aus Bremen, also könntest du, oder auch noch mehr aus aus Lüneburg oder noch mehr aus Lübeck oder so, bist du ruckzuck da. Und da gibt es halt noch mehr Hotels, das müssen wir erklären. Und dann ist auch, sind die Preise auch nicht so hoch. In Hamburg sind die Preise ja tendenziell schon hoch. Das ist sehr ärgerlich für uns, weil wir davon gar nichts haben, weil unsere Kunden da einfach sehr viel bezahlen müssen. Zum Teil Motel One für 300-400 Euro ist einfach nicht wenig. Aber das ist die Aufgabe, das zu kommunizieren. Und wenn wir das dann alles genau ausgereizt haben, haben wir mal modelliert mit diesen umliegenden Städten und so, dann könnte man auch noch wachsen. Aber aktuell ist es einfach nicht so gut erklärt. Also es fehlt einfach die Erfahrung bei vielen, auch inklusive bei uns, wie man das noch besser erklärt, wie man den Leuten, dass die das auch wissen. Sie sagen, Mensch, OMR fahre ich seit 10 Jahren, ich bin immer in Lübeck, ist immer super, da kenne ich schon das Hotel so und so und dann bin ich ruckzuck in einer Stunde morgens da. Müssen wir noch in den nächsten Jahren bauen. Mhm. Und aber nur auf den Stadtbezirk Hamburg geguckt, liegt halt so eine Glaskuppel über dem Event, weil da alle Hotels oder die allermeisten jetzt einfach sehr hohe Preise haben. Und das Leute dann natürlich auch dann ein bisschen irritiert und sagt, Mensch, boah, ich wollte da hin, jetzt auf einmal kostet ein Hotel 500 Euro. Was soll das denn?
Verstehe ich. Die Tickets sind noch da. Was gibt's eine Prognose, wann die ausverkauft sein will?
Im April, würde ich tippen. Also wir hatten jetzt letztes Jahr, bestenfalls gar nicht. Bestenfalls ist es eine Punktlandung, weil auch bei uns ist nicht so, viele denken das von außen, dass ich total happy wäre, wenn die Tickets ausverkauft sind. Wie bei, sagen wir mal, einem Konzert oder so. Aber bei uns ist es ja so, dass auch unsere Aussteller wollen, dass halt ihre Kunden zu ihren Ständen kommen können. Und das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass jetzt 8 Wochen vorher alle Tickets weg sind, weil dann sagen die Aussteller, ich habe jetzt hier meine Kunden eingeladen, die können gar nicht reinkommen. Ich habe hier bei euch einen Stand, den ich baue, und dann kommen meine Kunden nicht. Also das heißt, unser Job ist es, das eigentlich so punktgenau hinzubekommen, dass irgendwie am Tag vorher dann der Ticketverkauf sozusagen alles verkauft, was wir haben. Jetzt ist es am 7., 8. Mai, also wenn es schlecht läuft, ist es Ende April, wenn es gut läuft, ist es am 7. Okay. Mai.
Ja, sehr gut. Also nicht trödeln, aber sehr transparent, finde ich nachvollziehbar. Lass uns über die Predictions nochmal sprechen. Dein Vortragsslot ist immer am zweiten Tag, richtig?
Ja.
Relativ weit vorne, ne?
Wobei, man muss ja sagen, mittlerweile der von Roland Eisenbrand und mir. Also das ist
jetzt Roland auch ein sehr, sehr schlauer Mensch.
Ja. Unser Chefredakteur.
Ja, OMR Daily. Ja, einer der schlausten Köpfe, also gerade auch so investigativ sind ja einige, aber auch verständnisvoll.
Und auch kreativ.
Gar nicht so eine Rampensau eigentlich. Also früher war es zumindest keine Rampensau.
Nee, ist er immer noch nicht. Mhm. Aber ich meine, er leitet bei uns die Redaktion, mittlerweile auch ein größeres Team. Mhm. Und es ist einfach mein Wunsch und auch sein, also dass immer mehr Menschen OMR repräsentieren und es nicht jetzt immer nur irgendwie mein Ding ist, sondern dass jetzt einfach viele Leute zu sehen sind rund um die Firma. Und Roland ist dafür prädestiniert, weil er ist schon ganz lange dabei, der kennt sich in der Branche extrem gut aus und ist innerlich einfach, sagen wir mal, sogar stärker als ich, weil er es einfach noch viel mehr macht und einfach gut ist. Und da haben wir im letzten Jahr entschieden, diese Keynote wird ja eh erarbeitet von vielen Leuten und er ist da mit dabei in dem Team schon lange. Warum geht nicht mehr einer aus dem Team heraus und präsentiert das auch? Und das hat dann sehr gut funktioniert. Und deswegen werden wir es jetzt im kommenden Jahr sicherlich wieder so machen. Mal gucken, welche Rolle ich da noch spiele. Aber es war schon immer eine Redaktionsarbeit von der OMR-Redaktion. Und das wird es auch im nächsten Jahr sein. Und dann mal gucken, wer die Köpfe sind, die dann sozusagen vortragen.
Wie geht ihr da vor bei euren Predictions? Oder nicht, das ist ja kein Prediction, das ist ja State of the German Internet, ne?
Aber also schon ein bisschen Zukunftsthemen versuchen zu erahnen und so.
So, habt ihr da irgendwie eine klare Gliederung oder guckt ihr einfach, was ist jetzt gerade Trending Topic, was interessiert die Leute?
Ja, also wir sehen natürlich über das Jahr durch die Artikel viel, was die Leute interessiert. Wir kriegen auch viele Themen vorgeschlagen. Am Ende arbeiten jetzt bei uns jetzt 6, 7 Leute, die hauptberuflich nichts anderes machen, als mitzuschneiden, was gerade so in der digitalen Welt los ist und darüber das irgendwie zu verwursten in Podcast, in Artikel, in Newsletter und halt in so eine Präsentation. Und dann sitzen wir da regelmäßig zusammen mit unserem Projektleiter Eike und überlegen halt, was könnten die Themen sein, welche Sachen passen die auch ganz gut zusammen vielleicht. Und dann kommt irgendwann eine Grafikerin dazu und dann wird das, also es ist, da stecken schon sicherlich, weiß nicht, 100 Manntage drin.
Wie macht ihr die, interessiert mich also grundsätzlich, aber ich finde das gerade, weil du ja auch jemand bist, der sehr, sehr gut kommunizieren kann, sehr, sehr auch gut mit Reichweiten, unterschiedlichen Reichweiten aufgeht, Reichweiten sehr gut ausbaut. Wie machst du das, diesen Spagat zwischen Relevanz und Vermittelbarkeit? Also was ich sagen will, es gibt ja so ein paar Themen, die sind hochrelevant, aber im Grunde kaum noch vermittelbar. Und dann gibt es so ein paar Sachen, die sind gut vermittelbar, also weil sie jeder was kampagnenartige Dinge sind, die man sehen, schmecken, fühlen kann, aber die vielleicht noch gar nicht so oder niemals so relevant werden wie unterliegende Sachen.
Also ich meine, bei der Präsentation selber ist total viel Geheimnis in den Charts. Also das war mir auch lange nicht so klar. Ich komme aus einer Welt als Assi, das ist so nah an der Beratung und wo man halt Charts baut mit Zahlen, mit Kurven und so. Und das tun wir ja gar nicht, sondern wir haben da Francesca Veit von No Agency vor Jahren mal gefunden und die hat uns eigentlich gezeigt, was man mit einem einzigen Bild, das dann vielleicht durch zwei, drei Klicks noch neue Elemente bekommt, was man damit kommunizieren kann. Eigentlich ist das, glaube ich, die große Stärke auch der Präsentation. Viele nehmen das vielleicht gar nicht so bewusst wahr, aber mindestens dann unterbewusst. Die Bilderung und diese Visualisierung ist, glaube ich, schon seit Jahren State of the Art. Und das hilft dann auch, sagen wir mal, Sachen so einfach relativ schnell allen in der Breite klarzumachen. Da sitzen dann 7000 Leute, gucken nachher nochmal bei YouTube so 100.000 Leute diese Präsentation an und ich glaube, es liegt auch sehr stark an den Bildern.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch super gutes Storytelling. Ne? Man muss ja auch Lust haben, sich dann das Format
und YouTube... Was ich gelernt habe dabei, ist, wo das Storytelling ist, halt auch gibt es auch noch so einen Speaker... Coach ist das falsche Wort, aber so ein Experte, der so diese Art von Content sehr gut kann, Michael Wanka. Und der dann auch sagt, wenn du den Klick jetzt machst, ist es nicht gut. Wenn du den Klick nach drei Sätzen später folgendes Bild zeigst, ist es viel besser. Und sowas war mir selber gar nicht so klar. Und das habe ich aber in den letzten Jahren wirklich gelernt und haben wir auch alle gelernt. Es kommt nicht nur auch an, was man erzählt, sondern wie man es bebildert und was man auch wann zeigt. Ja, das ist, da gibt es total Unterschiede und die haben nichts mit innerlicher Tiefe zu tun, einfach nur mit Präsentationstechnik.
Wenn wir über die Predictions nachdenken, die so in den letzten Tagen, Wochen irgendwie zirkulierten, gab es so Ausreißer, so Dinge, die dich besonders überrascht haben oder Dinge, wo du gesagt hast, boah, das habe ich noch gar nicht so gesehen? Gibt es irgendwas, was dir so spontan anfällt?
Naja, es gibt natürlich sehr viele so nerdy Predictions, ne? So wie viele jetzt von den Headsets verkauft werden oder jetzt wohin nun welche Valuations wachsen oder so. Da bin ich einfach gar nicht so tief drin, das höre ich mir so an. Ich war überrascht, dass Scott Galloway sich auf Joe Biden festgelegt hat. Ich habe immer von allen gehört, das ist total schwer zu sagen, und der legt sich da jetzt auf Joe Biden fest bei der Präsidentschaftskandidatur. Also solche Sachen. Nee, also ich habe bewusst ja dieses Jahr so zwei Aktien mal ausgewählt, um halt auch selber mal was zu haben, was so ein bisschen wirklich messbar ist. Man sagt, okay, der hat am so und so viel, hat er auf die New York Times oder in dem Falle ProSieben gewettet. Und mal gucken, wie es jetzt in 12 Monaten ist. Das fand ich eigentlich irgendwie fast ein bisschen interessanter, jetzt mal so was Konkreteres zu haben. Aber nee, ist nichts dabei, wo ich denke, das hat mich jetzt total überrascht.
Wenn du wählen müsstest, Meta oder Microsoft?
Als Aktie? Habe ich mich nicht mit beschäftigt. Also ich glaube, bei beide werden wahrscheinlich im gewissen Rahmen weiter wachsen. Ne? Also ich glaube,
wie Meta diskutiert wurde vor 2 Jahren.
Absolut. Also es zeigt ja auch, wie unplanbar das ist. Wobei, ehrlicherweise, vor einem Jahr haben alle gesagt, in dem Moment, wo Mark Zuckerberg aufhört, diese ganzen Milliarden rauszuhauen für dieses Quatsch-Metaverse, dann wird klar, was da für ein Ergebnispotenzial ist, weil dann so und so ein bisschen ist es ja so gekommen. Plus, dann haben sie Glück gehabt, dass auf einmal diese ganzen riesigen Spendings von Shein und Temu und so auf einmal kommen, die ja auch keiner gesehen hat, dass auf einmal chinesische Firmen dermaßen da ein Budget rüberreichen. Also ist halt einfach schwer zu sehen. Trotzdem war ich jetzt von Meta gar nicht so überrascht. Von Microsoft, am Ende liegt es ja, glaube ich, auch an der OpenAI-Beteiligung, weswegen die so erfolgreich sind oder so wertvoll sind gerade.
Ja, aber heißt aber auch, dass die Beteiligung möglich war. Bei Google hätte es, also weiß noch, wie wir damals über die Instagram-Beteiligung gesprochen haben und YouTube. Und bei Facebook damals war es Instagram, wo wir damals gesagt haben, boah, so viel Geld für so eine kleine Beteiligung. Und am Ende ist es in vielen Bereichen, bei Google jetzt nicht, aber bei, was wäre Meta ohne Insta, ne? Oder Meta ohne...
Absolut. Also ich meine, ich habe auch aufgehört, irgendwie so jetzt diese Aktien zu traden. Also ein paar davon halten wir seit Jahren jetzt. aber es fing mir eigentlich bei mir schon an, dass ich irgendwie auf Facebook geguckt habe früher, da weiß ich schon jetzt, weiß nicht, 15 Jahre her, und dachte mir, naja gut, die können ja kein Performance-Marketing machen, so wie Google. Bei Google, da sind doch dann diese Suchanzeigen und dann werden die CPC-mäßig abgerechnet und auf Auktionsbasis eingekauft. Und Performance-Marketing ist ja die härteste Droge, wenn du da irgendwie der CPC dann sozusagen zu einem sofort profitablen Kauf führt oder sowas. Besser geht's ja gar nicht. Aber das kann ja Facebook so gar nicht, weil die haben ja nur so Umfeldanzeigen, so wie eigentlich früher die Zeitschriften.
Genau, sagen, die haben nur Upper Funnel Marketing.
So, und dann kam Mobile und dann dachte ich mir, okay, also das bringt denen doch jetzt irgendwie nichts, da irgendwie auf so einem kleinen Screen da irgendwelche Umfeldanzeigen zu schalten. Daran glaube ich nicht. Na, und dann haben die halt bewiesen, dass sie auch einen, sagen wir mal, CPC oder ein Performance-Marketing-System etablieren können, wo halt Firmen direkt durchrechnen können, was ihnen das bringt und dass es halt dann doch was bringt. Und da war ich schon das erste Mal falsch. Und dann habe ich einmal richtig gelegen mit Facebook irgendwann mal, als der Kurs auch aufgrund von so Regulierungsthemen vor ein paar Jahren schon mal runterging. Aber da eigentlich habe ich mir gesagt, ey, komm, auf diese großen Aktien, das ist so viel Gesamt, du siehst es nicht. Also du kannst selbst die Profi-Analysten, die nur diese Firmen angucken, sehen es nicht. Und es sind dann auch teilweise Sachen, die immer wieder überraschend aufkommen. Also jetzt, wie gesagt, wer hätte jetzt Shein und Temu gesehen, dass das denen eben so viel bringt? Ja. Und am Ende ist dann auch, wann entscheidet sich nun Mark Zuckerberg zu sagen, ich spende nun kein Geld mehr in das Metaverse? Das hat er jetzt letztes Jahr ja scheinbar entschieden, dass diese Ausgaben zu reduzieren. Hätte er aber nicht machen. Das ist ja wirklich die Entscheidung eines einzelnen Mannes, auf die man dann da wetten möchte oder nicht. Einfach schwierig. Deswegen, ich habe dann mir andere Aktien zurechtgelegt, wo ich dachte, Mensch, das ist vielleicht ein bisschen für mich greifbarer.
Unser Werbepartner für diese Folge ist Asana. Asana ist die führende Plattform für Arbeitsmanagement in Unternehmen, die unternehmensweite Ziele, strategische Initiativen und die Ausführung der Arbeit an einem Ort verbindet. Mehr als 100.000 der innovativsten Unternehmen der Welt vertrauen auf Asana, um ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren, manuelle Arbeiten zu reduzieren und die Effizienz in jedem Prozess zu steigern. So verlassen sich globale Kunden wie Fisman, Amazon, Roche und T-Mobile auf Asana, um damit ihre Prozesse von der Zielsetzung und Zielverfolgung bis hin zur Jahres- und Quartalsplanung, Kapazitätsplanung, Projektfertigung, Produkteinführung und dem Onboarding von Mitarbeitern zu verwalten. Wer also in 2024 für mehr Klarheit und Verantwortlichkeit sorgen sowie Wirkung maximieren möchte, den unterstützt Asana bei der Planung und Umsetzung seiner Ziele. Asana, a smarter way to work. Mehr erfahrt ihr unter asana.com, also asana.com. Werbung Ende.
Mein Learning war so, also Learning ist es nicht, aber dass es wenig Bereiche gibt, wo Predictions so selten in Zeit als auch in Ausprägung zutreffen, wie in unserer Branche. Das ist vielleicht jetzt nichts Neues, wenn ich das jetzt so sage, aber mir war das ewig lang nicht klar. Also insbesondere, weil ich mir zwischendurch mal so die Mühe gemacht habe, alte Predictions und Reviews anzugucken. Und dann bin ich, okay, das kann man sagen, wenn man sagt, es ist eh alles VUCA, dann ist es auch ganz normal, dass es hier so ist. Aber gerade bei den großen Big Four, wie wir damals noch gesagt haben, haben wir gesagt, okay, das ist doch klar, wie sich das weiterentwickelt. Ich weiß noch, als Gary Vaynerchuk zum ersten Mal von Bidens gesprochen hat, ne, dem TikTok-Vorgänger. Ja, so. Und ich weiß noch, als Snap kam. Also wer redet heute noch über Snap? Ne?
Wobei, die haben schon auch Reichweite, ne?
Die haben auch Reichweite, aber damals war ja nicht die Frage, würden wir im Jahr 2024 mehr sitzen und sagen, oh, die haben auch Reichweite, sondern lösen die das andere System ab. Ja. So, also vielleicht war das auch ein Irrglaube, dass nur weil Google jetzt einmal einen Medienmarkt ganz schön aufgeräumt und umgekrempelt hat, dass alle Nachfolger, wie zum Beispiel Facebook Meta damals oder jetzt Amazon im PPC-Bereich für Produktsuchen, dass die auch teilweise jetzt vom Kuchen, der ja gerade vor wenigen Jahren aufgebaut wurde, wieder was abknapsen können.
Absolut. Also ich meine, wir haben zum Beispiel jetzt ein Thema, auf das wir gucken, für diese Keynote für Stellar zum Internet, das werden wir nennen so Left Field Marketing. Also am Ende steht so die Beobachtung dahinter, dass das Internet einfach viel reichhaltiger ist, als die meisten meinen. Man könnte nämlich jetzt auch mit Snap oder mit Twitch oder mit solchen Plattformen sehr gut Leute erreichen. In Deutschland zu fairen Preisen. Mhm. Es gibt einfach eine riesige Vielfalt und es gibt teilweise, also man guckt dann immer so auf die Großen, auch bei den Influencern, und da gibt es teilweise auch, wenn du jetzt irgendwie, weiß nicht, Food-Influencer erreichen willst, dann guckst du da auf drei, vier naheliegende Sachen. Aber das eigentlich Charmante ist dieses Leffy, dieses Überraschende. Und dann gibt es auf einmal so den Gourmet-Koch, der eigentlich mit der Gangsterbande im Hinterkopf, im Hinterhof irgendwelche Trüffel brät, der auch riesen Reichweiten hat. Das ist eigentlich spannend, da dabei zu sein, als jetzt, weiß ich nicht, Küchenmaschinenhersteller.
Ja, klar. Das ist eigentlich auch eine alte Vaynerchuk-These, ne? Dass es
so jedem, Underpriced Attention.
Ja, genau.
Also das ist, am Ende ist es wie eine, vielleicht eine andere Version von Underpriced Attention, aber ist, ich finde,
nee, es ist noch nischiger.
Zeigt, genau, ist eher so nach dem Motto, noch breiter über die Dinge nachzudenken, weil man immer so da geneigt ist, so die Top 3, die man so vor dem Kopf hat. Aber das Schöne am Internet ist wirklich, in der aktuellen Phase zumindest, es gibt wirklich eine Vielfalt, auch bei den Plattformen. Also auch, auch sagen wir mal, Leute, die bei Pinterest werben, haben davon dann offensichtlich, was man so hört, erstaunlich viel. Ne? Ja. Und auch eine Snap hat in Deutschland Traffic, eine Twitch hat in Deutschland Traffic. Es gibt sogar in den USA sehr viele Leute, die auf Yahoo werben. Ne? Also das gibt es auch da. Also ich weiß nicht, in Deutschland, glaube ich, ist das nicht so groß, aber man meint dann immer so, alles ist Google, alles ist Facebook. Es ist, noch ist es nicht so.
Was ist denn, wenn du jetzt in Deutsche, wenn du bist ja auch ab und zu mal im Ausland oder in den Staaten. Was sind so, wenn du mit den, zum Beispiel jetzt in den Vereinigten Staaten, mit denen sprichst, was sind so die deutschen oder deutschstämmigen Unternehmen, nach denen du da gefragt wirst und vielleicht auch anders, weiß nicht, ob es dasselbe Unternehmen ist, aber was ist so das deutsche Digitalmarketing-Unternehmen, was aus deiner Sicht immer noch so ein bisschen so zu wenig wahrgenommen wird?
Also ich meine, die Unternehmen, ich habe jetzt gerade den Ferdi Porsche im Podcast bei uns zu Gast gehabt. Klar, sind das halt nach wie vor die Unternehmen, die man halt so kennt, ne? Also so Autos jeglicher Fasson. Tatsächlich jetzt auch bis hin zu Sixt oder so, wenn man sich jetzt mal anguckt, auf einmal Sixt, Sponsor von LA Lakers an vielen amerikanischen Flughäfen, jetzt Sixt. Also es ist, ich finde es immer total erfreulich und begeistert, wenn es deutsche Firmen schaffen, in den USA überhaupt in diesem Riesenmarkt da mitzukommen. Und da gibt's jetzt vor kurzem auch irgendwie, kommt der Podcast demnächst raus, Engelbert Strauß, die Berufsbekleidungsmarke, die gehen jetzt gerade im großen Ziel in die USA. Ja, das finde ich interessant. Und aber davon gibt es natürlich noch zu wenige. Aldi macht es riesengroß, glaube ich. Habe ich vor kurzem ein Video gesehen, wie groß Aldi mittlerweile in den USA ist, was die da für ein Wachstum haben. Also wenn Aldi börsennotiert wäre, würde ich da gerne investieren. Allein aufgrund des US-Markts. Ne? Also da wird es, die Aldis werden noch deutlich reicher werden in den nächsten Jahren, weil einfach die da jetzt in diesem Markt unterwegs sind, der einfach per se so groß ist, dass die da einfach linear weiter wachsen können. Und bei Sixt glaube ich das auch. Also mich noch an anderen Aktien, die ich spannend finde, die Sixt-Aktie, weil ich glaube, vielen ist noch gar nicht klar, was es bedeuten kann, wenn die diesen US-Markt jetzt knacken, was sie gerade dabei sind zu tun.
Das sind aber alles Unternehmen, die eigentlich eine traditionelle Werkstatt bauen, aber so rein digitale.
Gibt's,
früher hast du noch Medienkonzerne genannt, deutsche Medienkonzerne.
Gut, also ich meine, Random House gehört ja zumindest mal zu Bertelsmann.
Ich will dich auch nicht zwingen jetzt. Also.
Naja gut, also welche deutschen Medienkonzerne in den USA groß sind, habe ich mich jetzt nicht darauf vorbereitet, muss ich mal überlegen. Axel Springer, klar. Also so gesehen ist natürlich jetzt aufgrund der ganzen aktuellen Entwicklung da so ein Business Insider und Politico Axel Springer wahrscheinlich eine der bekanntesten Marken, aber in der Szene der Beobachter.
Ne? Klar, ich dachte auch gar nicht so sehr, dass sie schon in dem Heimatmarkt USA aktiv sind, sondern dass sie aus der, weil du ja auch mit Speakern und so sprichst, ich habe mich gefragt, welche Unternehmen die denn eigentlich so kennen. Also klar, die kennen es. Ja, genau. So, aber klar, wenn die jetzt selbst wenig in Deutschland sind oder deutsche Unternehmen wenig da reinstrahlen, dann.
Also ich meine, weiß ich nicht, Kim Kardashian macht auch eine Kooperation mit dem KDW, habe ich gelernt.
dem KDW? Beispiel.
Ja, da wird ihre Marke exklusiv, glaube ich, vertrieben.
Okay. Mal gucken, wie das weitergeht.
Ja, aber da gehört ja irgendwie das KDW, das Alsterhaus, also das ist ja dieses Premium. Ich glaube,
haben die neu. Ich weiß nicht, können wir mal nachgucken. Nein, ist ja das ist vermutlich ein Distributionsdeal, ne?
Aber scheinbar haben die auch schon verstanden, wo sie hingehören und was die Premium-Orte sind in Deutschland.
Ja, ist ja gut. Ich sag mal ganz nebenbei, ist ja die größte Volkswirtschaft in der Europäischen Union.
Aber es ist nach wie vor nicht so, dass wir jetzt viele Firmen hätten, wo jetzt der Scott Galloway sich mit auskennt.
Das ist eigentlich sein Punkt, ne? Dass wir eigentlich vollkommen unterm Radar laufen für.
Ja, weil auch die Firmen natürlich, die da jetzt eine Rolle spielen, alles B2B-Firmen sind die Deutschen. Ne? Also eine Celonis spielt da wahrscheinlich eine Rolle, also mittlerweile. Oder eine SAP offensichtlich. Ja. Ne? Klar, das SAP muss man nennen, aber das ist jetzt nicht
Adidas so. Adidas vielleicht noch so.
Im Adidas, genau. Aber Boss. So viele gibt es da nicht. Boss, genau, hoffentlich, dass es das immer größer wird. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich darauf angesprochen werde oder so.
Ja. Hilft dir das, wenn du so deine Ausstellerakquise machst, sehen die Schönheit der Größe dieses Marktes oder nehmen die das als Sprungbrett für Europa?
Ja, also das gibt's auf jeden Fall. Also das gibt's auf jeden Fall. Das so ein Event kann ja auch nur so UK, gut sein, ne? wie der Markt ist. Das muss man wirklich sagen. Also du hast mit so einer Veranstaltung, wenn du dann auf irgendwann so eine internationale Größe gewachsen bist, natürlich eine Abhängigkeit von der hauseigenen Volkswirtschaft um dich herum. Und wenn die halt recht klein ist, dann kriegst du das Event auch kaum wirklich groß. Und das ist bei uns natürlich schon, da hilft uns Deutschland schon sehr, dass dann auch Menschen hierher kommen wollen. Also wir werden jetzt ja auch die, weiß ich nicht, Chefin von Signal, also von dieser Messaging-App, da haben. Natürlich will die ihre Geschichte nochmal in Deutschland erzählen. Die kommt jetzt nicht, ja, weil irgendwie sie das müsste oder weil sie da ein Honorar für bekommt, sondern sie kommt deswegen, weil sie das einmal so erklären möchte. Oder wir sind gerade im Gespräch, jetzt bin ich mal gespannt, da gibt es ja auch eine Menge Kontroverse rund um Substack. Ja? Ja. Auch die Plattform, Medienplattform, ja. Ob da der Gründer bei uns sprechen sollte. Und das finden wir erstmal natürlich auch interessant. Jetzt normal die Kontroverse aktuell ausgeklammert, da gibt es ja um radikal Inhalt auf der Plattform, was mir nicht so bewusst war bis vor ein paar Tagen. Aber eigentlich ist es natürlich schon auch das Ziel, dass sozusagen amerikanische Digitalfirmen oder ausländische Firmen ihre Plattform finden, um den deutschen Markt sozusagen zu betreten. Ne?
Ja, wir sind schon fast wieder beim Festival gelandet, aber mir ist selbst schuld. Ich habe dich ja nach den Sponsoren gefragt. Was macht denn Jeff Koons? Also ich weiß, was Jeff Koons macht, aber was macht er bei euch?
Also der ist sicherlich auch wieder das Thema Bandbreite. Am Ende ist der, was meine ich, ein Künstler auch der Aufmerksamkeit. Also er ist der
schon seit Jahren,
bestbezahlte, ne? Künstler der Welt, so einer der, sagen wir, von den Abverkaufspreisen seiner Kunst her betrachtet, der erfolgreichste Künstler der Welt. Mhm. Und am Ende ist
lebende Künstler, oder?
Lebende, genau, also der Lebende, genau. Ist natürlich jetzt, ich glaube, für viele Kunst auch nichts anderes als irgendwie Geld, das an Wänden hängt. Mhm. Und dann ist die Frage, wie macht er das? Also wie geht das? Also warum ist jetzt seine Kunst so viel mehr wert und so viel mehr wahrgenommen und so viel mehr geschätzt als andere. Und also ich finde, da liegt doch ganz viel Marketing und Kommunikationsfrage drin. Also es wird da nirgendwo so fein raffiniert runtergebrochen als bei der Kunst, weil da verkaufst du jetzt nicht Lebensmittel, da geht es nicht um die Distributionskette, ja, oder vielleicht auch ein bisschen, aber da geht es nicht so sehr um, wie soll man sagen, es gibt doch das Produkt selber, kannst du nicht essen oder kannst du nicht, das musst du dir angucken, musst du mögen, aber du musst es, dahinter steckt halt sehr, sehr, sehr viel Marketing und Verkaufen. Denn du musst es erstmal wertschätzen, du musst den Wert verstehen, der ist halt nicht jetzt irgendwie der Motor, wie bei einem Auto, wo du sagst, okay, da ist aber jetzt ein besserer Motor, der kann aber schneller fahren. Ja. Es ist halt bei Kunst, ist halt die Kommunikation herum ist halt sehr viel der Wertschöpfung. Und dann denjenigen dazu zu befragen oder das von dem mal so zu hören, der das best in class macht, finde ich ganz interessant. Außerdem muss man sagen, wieder wie oft bei uns gibt es den nette Zufälligkeit, dass der Jeff Koons gerade in Deutschland eine Fabrik übernommen hat und seine Kunst ja auch industriell herstellen lässt. Ja. Und das kann er wohl in einer deutschen Fabrik ganz gut. Und deswegen ist er auch viel in Deutschland, weil da jetzt eine große Fabrik für seine Kunst steht. Also das muss man ja auch sagen. Ich bin jetzt auch kein Sammler oder kein Fan in der Form. Ich finde das einfach spannend und höre das dann und dachte mir, Mensch, der ist halt häufig hier, der stellt hier industriell Kunst her. Das will ich mir näher verstehen. Ne?
Spektakulär. Ich dachte gerade, als ich dir so zugehört habe, ja klar, Kunst ist ein super Marketing-Thema, weil du auch, du hast vielleicht so Autos, Kunst ist ja nicht objektivierbar. Du Absolut. Kannst ja nicht objektiv sagen. Das war
mit dem Motor.
Ja, aber dann dachte ich gerade, klar, es ist eine Objektive. Und es arbeitet mit Verknappung. Und dann sagst du 30 Sekunden später und der macht hier in Deutschland eine Fabrik.
Ja, trotzdem ist klar.
Und der macht auch noch als Geld. Ja, das ist ja die ganz große Kunst. Absolut. Das ist ja die ganz große Kunst.
Das ist doch einfach das absolut höchste Spiel der Kommunikationswelt. Ist doch das, was diese Typen machen. Also auch was ein Jeff Koons an Privatvermögen besitzt. Ja. Da kann ich dir auch sagen, der müsste bei uns nicht auftreten. Der braucht da gar kein Honorar.
Sag mal, in welcher Größenordnung boxt der denn?
Jeff Koons Privatvermögen?
Ja.
Also, wenn der nicht ein paar hundert Millionen hat, wäre ich sehr überrascht.
Also 100 Millionen.
Also wahrscheinlich wird er Milliardär sein. Wäre jetzt so meine These. Wenn man mal guckt, was der an eigener Kunst von sich noch besitzt und so.
Ja.
Also, aber wird er sicherlich Milliardär sein.
Ja.
Und andere müssen, um halt wirklich wirtschaftlichen Wohlstand für sich aufzubauen, müssen da riesige Systeme bauen und müssen da Timings haben und
Weißt du, wie der
hat das irgendwie aus sich selbst heraus rund um die Kommunikation seiner selbst hat er es irgendwie geschafft. Und das finde ich schon, da kann man jetzt, es gibt ja auch genug Kontroversen darum, ob er nun wirklich Also in der Kunst gibt es ja auch Leute, die auf ihn zeigen und sagen, das ist aber nicht und du bist aber kein richtiger Künstler.
Das gab es aber schon immer in der Kunst. Also das,
ich bin auch Outsider dieser Branche. Ich gucke mir die nur mit meinem, sagen wir mal, wirtschaftlichen Blick, neugierigen Blick von außen an und stelle dann fest, okay, krass, das nehme ich jetzt erstmal als interessant wahr.
Ja, klar, in der Villa Westermeier hängen ja nur alte Picassos.
Genau.
Du Outsider. Weißt du, wie der so tickt? Ist das eine Riesendiva? Also wird dann wird er wieder die halbe Halle evakuiert, wenn der reinkommt?
Den habe ich tatsächlich kennengelernt. Wir hatten einen sehr netten Nachmittag zusammen in New York letzten Sommer. Der ist also sehr nahbar und muss man wirklich sagen, hat mir da so eine Führung gegeben, da durch sein Atelier da in Manhattan und ist krass jung geblieben. Also der ist ja, also wenn man ihn, genau, kann man jetzt auch fragen, was macht der da so alles, aber irgendwo auch inspirierend, wie der so leichtfüßig langläuft, da irgendwie alle seine Leute da kennt und wirkt so sehr ausgeruht, sehr präsent. Und ja, für den ist es auch überhaupt kein Problem, mal kurz in Deutschland vorbeizukommen.
Ja.
Also
einmal nach Frankfurt dann umsteigen, schon ist man da, ne?
Und es,
der fliegt aber auch ohne. Kommt der mit Kim zusammen?
Ja, also der kommt zumindest, wenn ich es so richtig einschätze, ohne größere Entourage, auch als ich bin, echt dann zu dessen Atelier da, war dann einfach da. Also da dachte ich mir, krass, ey, jetzt bin ich hier gerade von der Straße, da unten ist so ein Deli irgendwo in Manhattan und dann stehst du da, klingelst du da irgendwo, auf einmal stehst du da neben Jeff Koons. Ist halt ein bisschen auch der New York-Faktor, aber der ist halt auch irgendwie nicht jetzt irgendwie groß, dass er sich da versteckt.
Ja, richtig gut. Ich merke immer, also ich habe mich schon davor gefreut, aber jetzt nach den knapp 50 Minuten freue ich mich jetzt noch mehr auf das Festival mit dem ganzen Spektrum, auf den State of the German Internet.
Ja, kleiner hatten wir es wieder mal nicht.
Ja, das ist total in Ordnung. Ich danke dir für deine Zeit.
Danke dir fürs Interesse.
Ich lass dich nicht gehen, bevor ich dir meine Abschlussfrage stelle. Ich weiß nicht, du bist, muss man sagen, die meisten meiner Gäste haben die vorher gehört. Du hast sie entweder mal gehört und wieder vergessen, auf jeden Fall jetzt nicht nochmal kürzlich gehört. Was ist dein größtes, noch nicht begonnenes Projekt?
Das hast du mir schon so häufig gefragt. Also ich, eigentlich ist es so die Frage, also beruflich gesehen, wie kriegt man dieses Event oder unser Geschäft generell, Podcast, Reviews, Education, nochmal ins Ausland. Also das ist, glaube ich, bei ganz vielen. Ich habe gerade über die deutsche Firmen, die mich inspirieren, wenn sie nach USA expandieren, gesprochen. Und da sind wir jetzt noch nicht. Aber das wäre schon nochmal eine große Frage. Wie kriegen wir unsere Arbeit im weitesten Sinne, alles, was wir so machen, irgendwie nochmal in einen anderen, größeren, englischsprachigen Markt hinein. Denn wir sind natürlich jetzt mit dem Festival irgendwo international, aber natürlich in Hamburg. Ja? Und wie kriegt man das vielleicht nochmal in eine dupliziert, ich will es hier gar nicht wegnehmen, aber in eine andere Stadt vielleicht im Ausland. Genauso bei Reviews. Wie kriegt man unser Reviews-Geschäft, unsere Softwarebewertungen, die auf Deutsch sind, jetzt aktuell Dachmarkt, wie kriegt man das nochmal internationalisiert, weil da am Ende ist das natürlich schon das Spannendste rund um unsere Branche, der Digitalbranche, irgendwo in einem englischsprachigen Raum stattzufinden. Und das haben wir eigentlich bislang noch nicht geschafft.
Hast du das Gefühl, du bist zu sehr in der Nische?
Nee, das Thema ist schon breit und groß und wir haben 70.000 Leute.
Ich meine mit Deutschland in der Nische, also weil es ist ja schon ein Asset. Alle anderen großen Plattformen sind dominiert durch die englische Sprache. Du hast die einzige, ist bei Reviews, die einzige Softwarebewertungsplattform, die originär deutsch ist.
Genau, das ist, deswegen machen wir das ja auch so. Also das ist ja auch, das ist unsere Hausaufgabe. Das müssen wir erstmal sozusagen im Griff haben, bevor wir über diese nächste Frage nachdenken können. Aber du hast mich gefragt, was noch nicht angefangen. Ne? Deswegen, ich würde gerne damit eines Tages mal anfangen, aber dazu müssen wir natürlich unsere Nische, unseren Heimatmarkt erstmal im Griff haben. Beim Festival würde ich sagen, ist es jetzt schon recht weit. Aber auch da, also ich finde es natürlich immer dann beneidenswert, wenn ich dann so höre, das ist auch ganz andere Firma, aber wenn dann der Alex Sixt erzählt, ich habe jetzt hier einen Vertrag abgeschlossen mit dem Flughafen in Dallas und da sind jetzt irgendwie so und so viel 100.000 neue Autovermietungen am Tag oder sowas. Ja. So, wie schaffen wir denn?
Da stehst du dann, guckst auf deine Ticketverkäufe.
Denken wir, schon wieder keiner aus New York dabei oder aus, weiß ich nicht, irgendwie Boston oder LA oder so. Ne?
Ja, okay, cool. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich wünsche dem ganzen Team viel Erfolg jetzt für diese aufregende Phase. Bei euch habe ich das Gefühl, es ist immer eine aufregende Phase, aber das ist zumindest die aufregende Phase, die wir draußen noch mehr mitkriegen. Ich bin sicher, das wird ein Knaller-Festival. Also ich freue mich sehr. Danke dir für deine Zeit.
Danke dir.
Pass gut auf dich auf.
Alles klar. Du auch. Tschüss. Ciao, tschüss. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. bei OMR.